Wir wollen zusammen beten. Wir danken dir, Vater, für das Licht des Wortes Gottes, für deine Offenbarung, dass du gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass du gerufen hast, es werde Licht. Wir danken dir, Herr, dass du dieses wiederholt machst, damit wir nicht in der Finsternis einhergehen müssen. Wir danken dir, dass wir auf sicherem Wege sind mit deinem Wort und dass wir zu dem von dir vorgesteckten Ziel gelangen dürfen. Danke, Herr, dass wir uns heute Morgen wieder mit diesem Ziel befassen dürfen. Wir bitten, Herr, mache uns fähig, in deinem Lichte das Licht zu sehen, in deinem Lichte dein Wort zu verstehen. Und lass es, Herr, wirklich auch unsere Richtschnur sein. Amen. Wir sprachen von der Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Dieses ist das zweite Ereignis. Zu dieser Begegnung gehört, dass wir entrückt werden. Da beginnt sie. Und dann folgt eine Untersuchung alles dessen, was wir hier mit Jesus gelebt haben, ob es von uns war oder von ihm war. Wenn die Gläubigen ihrem Herrn begegnen, werden sie auch Gott dargestellt als eine heilige Gemeinde. Und es findet eine Besiegelung statt. Die Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn wird durch eine Vereinigung mit ihm besiegelt, was mit einer Hochzeit verglichen wird. Mit der Begegnung der Gläubigen mit ihrem Herrn entsteht dann auch eine Begegnung mit anderen Gläubigen, und zwar mit bekannten und geliebten Gläubigen, die uns vorangegangen waren, mit Glaubenshelden, wie zum Beispiel in Hebräer Kapitel 11, dann aber auch mit allen, mit der großen Schar, die dort dann angekommen sein wird. Und letztlich zu dieser Begegnung gehört, dass wir dann eingeführt werden in das zukünftige Los als Gläubige an unseren Herrn. Unser zukünftiges Los bzw. die Einführung in dieses Los findet statt in zwei Etappen. In der ersten Etappe erleben wir eine Mitherrschaft mit unserem Herrn im messianischen Königreich. Das ist unsere erste Aufgabe. Und als zweites, danach, werden wir eingeführt in das Leben auf der neuen Erde. Wenn wir sagen, wir kommen in den Himmel, dann ist das zunächst wahr, wenn wir sterben sollten. Aber in der Zukunft ist der Himmel auf der Erde. Ein drittes Ereignis, das stattfindet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Überwindung seiner Feinde. Jesus Christus überwindet dann alle restlichen Feinde. Schon jetzt ist er dabei, zu siegen, zu überwinden. Gott macht seine Feinde jetzt schon immer wieder zum Schemel seiner Füße. Wir werden vor ihm gedemütigt wie Saulus vor den Toren von Damaskus, aber dann werden wir auch erhöht in Christus. Aber wer das bis dahin nicht getan hat, sich nicht hat demütigen lassen, der muss mit Gewalt überwunden werden. Das beginnt mit dem Anführer der Feinde Gottes, dem Antichristus. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. 2. Thessalonicher 2, 8. Dann, wenn Jesus kommt, wird enthüllt werden, oder schon vorher, Entschuldigung, dann wird enthüllt werden der Gesetzlose, den der Herr durch den Hauch seines Mundes verzehren wird und durch die Erscheinung seiner Gegenwart unwirksam machen wird. Nur mit dem Hauch seines Mundes kann er ihn erledigen. Dann wird es klar, dass er ihn bis anhin einfach geduldet hatte. Aber der Rest der Feinde, die unter seiner Herrschaft stehen, wird auch überwunden. Da können Sie aufschlagen, Offenbarung 19, und ich lese den längeren Text dort bis zum Ende des Kapitels. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treuer und Wahrhaftiger, und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und auf seinem Kopf waren viele Diademe. Einen geschriebenen Namen hat er, den keiner weiß, denn er selber. Und er war umkleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, spricht von dem Gericht, das er führt. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Er ist das Reden Gottes, der Höhepunkt des Redens Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden. Es dürfte sich auf die Engel beziehen, vielleicht auch mit der bereits vorhin entrückten Gemeinde. Sie waren in feinem, weißen, reinen Linnen gekleidet. Und aus seinem Munde geht ein großes, scharfes Schwert hervor, das Wort Gottes, damit er mit ihm die Menschen aus den Völkern schlage. Er richtet mit seinem Wort, so wie er alle Dinge mit seinem Wort verrichtet. Und er wird ihnen ein Hirte mit einem eisernen Stabe sein. Wir haben hier wieder das Wort Hirte in der Tätigkeitsform. Weiden genügt nicht. Es ist hier ein Regieren. Er wird wie ein Hirte regieren in dieser Herde von Menschen. Und er tretet die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Machthabers über alles. Und auf seinem Gewand und auf seinem Oberschenkel hatte er den geschriebenen Namen König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Boten, einen, der stand in der Sonne, in der Herrlichkeit. Mit lauter Stimme rief er und sagte zu allen Vögeln, die in der Luft fliegen, kommt und sammelt euch zum Mahl des großen Gottes, damit ihr fressen mögt, Fleisch von Königen und Fleisch von Militärobersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die sie reiten, und Fleisch von allen, von Freien und von Sklaven, von Geringen und von Großen. Diese Bekanntmachung findet statt, bevor der Kampf stattfindet. Der Sieg ist gesichert. Der Engel kündet's an. Die Vögel werden schon im Voraus eingeladen. Und ich sah das Tier, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelten sich, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde festgenommen, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit welchen er irreführte, die, die das Kennzeichen des Tieres empfingen und die sein Bildnis anbeteten. Als Lebende wurden die beiden geworfen in den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem großen Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, dem Schwert, das aus seinem Munde hervorgeht. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Hier sieht man, wie wenig wert ein Mensch ist, wenn er Gott verlässt. Er ist nichts mehr denn Vogelfraß. Im Bilde Gottes geschaffen, zu Großem, zu Mitherrscher mit Gott bestimmt. Aber wenn er sich nicht vor Gott beugt, seine Rebellion nicht, seine Auflehnung nicht aufgibt, dann ist er eine Null, nichts wert. Er kann rausgeworfen werden wie Vogelfraß. Seine Seele geht allerdings ewig verloren, dort wo der Antichristus und sein Helfer sein werden. Das kommt aber im nächsten Kapitel. Ein viertes Ereignis. Wenn Jesus Christus wiederkommt, findet die geistliche Wiederherstellung Israels statt. Die geistliche Wiederherstellung Israels. Diese wird in der Apostelgeschichte 3 eine Wiederherstellung genannt, in Matthäus 19 eine Wiedergeburt. Ich lese Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron der Herrlichkeit, auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Also, hier ist von einer Wiedergeburt die Rede, und zwar geht es um Israel, um das erste Volk Gottes. Die zweite Stelle ist die Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Apostelgeschichte 3, 19. Ändert also euren Sinn und kehrt um, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit geeignete Zeiten der Erneuerung kommen. Hier ist von einer Erneuerung die Rede. Vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verkündeten Jesus Christus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf Zeiten der Wiederherstellung, ein weiterer Ausdruck, Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her redete. Vers 21 ist übrigens der Grundtext, der Basistext der Allversöhnung. Apokatastasis, das griechische Wort, wird als Zentralbegriff für die Allversöhnung verwendet. Aber in diesem Text ist nicht von einer Allversöhnung alles dessen, was ich von Gott selbstständig machen wollte, die Rede, sondern hier ist von der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hatte, in Bezug auf Israel und was damit zusammenhängt. Aber nicht ist hier von der ewigen Seligkeit die Rede. Wir wollen bei dieser Erneuerung, geistlichen Erneuerung Israels, wieder ein wenig stehen bleiben und stellen einige Fragen. Eine erste: Welches Israel ist es, das erneuert wird? Welches Israel wird erneuert? Drei Antworten. Die erste: ein Rest von Israel. Ein Rest. Israel wird dezimiert, aber ein Rest wird gerettet werden. So sagt es der Apostel Paulus in Römer Kapitel 9, in den Versen 27 bis 29. Jesaja ruft aber über Israel, das ist in Jesaja 10, Vers 22, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, ein Überrest wird gerettet werden. Israel erlangt eine sehr große Zahl, eine Vielzahl, wie Sand am Meer, wie Sterne im Himmel. Aber diese Zahl wird dezimiert bis auf einen Überrest. Nur ein Überrest wird gerettet werden. Denn eine Abrechnung wird er zu Ende führen. Und er wird kürzen, das Volk kürzen, in Gerechtigkeit, weil der Herr eine gekürzte Sache tun wird auf der Erde. Ende Zitat. Und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte: Wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Dann wäre natürlich nichts übrig geblieben. Es ist überhaupt Gnade, dass noch einige gerettet werden. Eine zweite Antwort: Der ganze Rest Israels wird gerettet werden. Wer immer dann am Leben bleibt, wird gerettet werden. Der ganze Rest. Jesaja 60, Vers 21. Dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Jesaja 60, 21. Dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Das heißt, es werden keine anderen da sein. Der ganze Rest wird aus Gerechten bestehen. Jeremia 31, Vers 34. Jeremia 31, 34. Es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne Jahwe, sondern sie werden mich alle kennen. Das ganze Volk. Beide, klein und groß, sagt Jahwe, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nie mehr gedenken. Hier merken wir, dass zum Lernen, zur Erkenntnis Gottes, Sündenvergebung notwendig ist. Denn wenn die Sünden nicht vergeben sind, sind unsere Augen geblendet, wir wandeln in der Dunkelheit. Es braucht Vergebung, Reinigung, 1. Johannes 1, damit wir im Lichte stehen können und Gott erkennen können. Römer Kapitel 11, Vers 26 und 27. Römer 11, 26. So wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion kommen, der Erlöser, und er wird ehrfurchtsloses Wesen von Jakob abwenden. Und dieses ist ihnen der Bund von mir, wann ich weggenommen habe ihre Sünden. Ganz Israel wird gerettet werden. Wir fügen noch eine dritte Antwort hinzu. Der lebende Rest. Das ist wichtig zu betonen. Ich bin einmal einem Allversöhner begegnet, der die Allversöhnung damit beweisen wollte, mit diesem Text gerade aus Römer 11. Ganz Israel wird gerettet werden. Auch die Verstorbenen, meint er, weil die zu Israel gehörten. Das stimmt nicht. Nach alttestamentlicher Redewendung oder Redeweise wird man mit dem Tode von Israel abgetrennt, abgeschnitten, es sei denn, man selig gestorben war. Aber dann gehört man auch nicht zum Volk Israel, sondern zur Schar der Erlösten Gottes schlechthin von allen Völkern. Da der Tod einen vom Volk abschneidet, hier handelt es sich ja um solche, die gerettet werden müssen, und Ungläubige erst nach dem tausendjährigen Reich auferstehen, kann es sich hier bei dieser Gelegenheit, wenn Jesus Christus kommt, vor dem tausendjährigen Reich, nur um lebende Israeliten handeln. ist man nicht bekehrt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird man getötet. Nur Lebende werden gerettet, und die werden gerettet als Lebende. Nicht verstorbene Ungerettete werden dann nachträglich noch gerettet. Dann sind sie verloren. Mit dem Tode, das macht auch das Alte Testament deutlich, sind die Möglichkeiten zur Versöhnung mit Gott vorbei. Eine zweite Frage: Wie kommt es zu dieser Wiederherstellung? Welcher Weg wird hier eingeschlagen? Welches sind die Ursachen? Eine erste Antwort: Was höre ich? Ist das die Heizung da drüben? Oder ist es dies? Muss hier was ausgeschaltet werden? Dies? Danke. Wie kommt es zu dieser Wiederherstellung? Eine erste Antwort: Gott bewirkt sie. Gott ist es, der sie herbeiführt. Wir lesen aus Ezechiel, Kapitel 37. Ezechiel 37, Vers 1. Die Hand Jahwes kam über mich, und Jahwe führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Jetzt die Verse 7 bis 9. Und ich weissagte, wie mir geboten war. Da entstand ein Geräusch, woraufhin? Auf das Weissagen im Namen Gottes. Gott ist es, der hier handelt. Zuerst aber nur ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe ein Getöse, und in die Gebeine, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Das ist bereits stattgefunden. Und es gab ein Geräusch, als Israeliten anfingen, sich in Palästina, in Israel zu begegnen, Bein an Bein. Nach und nach kamen viele von überall in der Welt, in verschiedenen Schuben kamen sie nach Palästina, um dort, ich sollte nicht sagen Palästina, das ist Philisterland, Israel. Also, das ist bereits Geschichte. Es geschieht aber immer noch. Und ich sah und siehe, jetzt kommt die nächste Etappe, es kamen Sehnen über sie und Fleisch wuchs. Die ganze Gesellschaft nimmt Gestalt an. Und Haut zog sich darüber oben her. Aber es war kein Odem in ihnen. Das Ganze nimmt Leibgebilde an. Ein Staat wird geformt, das Ganze nimmt Leibgestalt an. Auch das liegt hinter uns. 48 war es wohl, als Israel zum Staat wurde. Aber geistlich tot. Vers 9, und er sagte zu mir: Weissage dem Geist. Das hebräische Wort ist dasselbe für Odem und Geist. In diesem Fall, nach Vers 15, dürfte es Geist sein. Weissage dem Geist, weissage Menschensohn, und sprich zum Geist. So spricht der Herr, Jahwe: Komm von den vier Winden her, Geist, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Wer tut es? Gott befiehlt dem Propheten zu weissagen, was er selbst herbeiführen will. Was sagt Paulus? Wenn Gott nicht einen Überrest hätte gelassen. Gott ist es, der bestimmt, ob wir gerettet werden oder nicht. Hier bestimmt er die Wiederherstellung Israels. Zweite Antwort: Wie kommt es zu dieser Wiederherstellung? Von menschlicher Seite sieht das so aus: Man sieht den Gekreuzigten. Man bekommt den Gekreuzigten zu Gesicht. Sacharja 12. Zunächst Vers 1. Ausspruch des Wortes Jahwes über Israel. Es spricht Jahwe, der Gott Israels, der Schöpfer der ganzen Welt. Jetzt Vers 10. Ich, wer? Jahwe. Ich werde ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Flehungen. Und sie werden blicken auf mich. Auf wen? Auf Jahwe, den sie durchbohrten, und werde über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den erst einzig Geborenen und so weiter. Übrigens, ich machte einen Fehler in der vorigen Woche, als ich diesen Vers besprach. Es ist nicht mich, das mit dem ersten und letzten Buchstaben des hebräischen Alphabetes gekennzeichnet ist, sondern das Wort den. Sorgen Sie dafür, wenn Sie Ihre Bibel offen haben auf dieser Stelle, dass Sie eine gute Übersetzung haben. Es gibt einige, vielleicht nicht viel, aber doch einige Übersetzungen, bei denen oder in denen das Wort mich fehlt und vielleicht ihn steht. Ich weiß nicht genau. Das sollte heißen mich, nicht ihn. Nicht Sie werden blicken auf ihn, den Sie durchbohrt haben, sondern auf mich. Der hebräische Text ist eindeutig. Im Hebräischen steht hier Elai et. Elai ist mich, et oder et ist den, mich, den sie durchbohrten. Mich, den ist Jahwe selbst, Vers 1, ja. Sie werden Jahwe sehen, den sie einmal durchbohrten. Ganz klar ist hier die Rede von Gott in Menschengestalt am Kreuz auf Golgatha. Diesen gekreuzigten Gott in Menschengestalt werden sie sehen. Ist alles klar? Hat jemand ihn tatsächlich gehabt in seiner Besetzung? Alle mich. Gut, bitte.
Sie werden auf ihn blicken. Und dann wünschte ich, dem Hebräer erschien es unmöglich, dass Jahwe durchbohrt werden könnte.
Noch einmal der Anfang dieser Fußnote.
Dass eine Reihe von hebräischen Handschriften änderten. Sie werden auf ihn blicken.
Wer hat die geändert?
Die Hebräer.
Also haben eine Reihe von Handschriften geändert. Aha. Ja, das scheint der Fall zu sein. In der hebräischen Übersetzung, glaube ich, steht auch ihn. Die können das nicht wahrhaben. Aber es ist wahr. Und sie werden es eines Tages für wahr halten müssen, ob sie hier dabei sind oder nicht. Sie werden erkennen müssen, dass Gott einmal Fleischgestalt annahm. Das ist beides Gnade, aber auch ernste Wahrheit. Eine dritte Antwort auf die Frage, wie kommt es zur Erneuerung? Der Geist Gottes kommt zu Israel. Der Geist Gottes kommt und er macht es. Das hatten wir schon bei Ezechiel gesehen. Dort kann man Vers 12 anschließen, wenn es heißt, der Geist kommt in die Israeliten. Ezechiel 37, Vers 10. Er kommt in sie. Hier in Sacharja 12, Vers 10 heißt es, er kommt über sie. Also er tut beides. Er kommt über sie und in sie. Genau wie bei uns nach 1. Korinther 12, Vers 13. Wir wurden alle getauft in einem Geist. Das heißt, wir werden umgeben vom Geist. Er ist das Element. Und zweitens, wir wurden alle getränkt. Er kommt in uns hinein. Der Geist umgibt uns und zieht ein, so auch in Israel. Und dann vollzieht er, Gott, die Veränderung.